Moin. Los geht's beim Endspurt Richtung Satzmannshöhe. Wir machen sofort nach. Und dann wenden wir das Präfixpunktlemma an. Mehr passiert nicht. Die operiert auf sich selbst durch Konjugation, das haben wir schon häufig benutzt. Die operiert auch auf jedem Normalteiler per Konjugation. Denn was passiert da? Der Normalteiler wird, weil er ein Normalteiler ist, bei Konjugation als Menge invariant gelassen. Und jede Konjugation mit Gruppenelementen bewirkt dann auf diesem Normalteiler n eine Permutation der Elemente. Die Elemente aus n, die nicht nur in n liegen, sondern die gleichzeitig auch noch mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Denn ein Fixpunkt per Konjugation zu sein, ist dasselbe wie mit dem Element vertauschbar zu sein, mit dem da konjugiert wird. Diese Gleichung hier, die haben wir ja schon ganz oft umgeschrieben, die kann man ja anders auffassen als a mal b gleich b mal a. Das heißt, in dieser Menge liegen alle Elemente aus n, die gleichzeitig mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Die mit jedem Gruppenelement vertauschbaren Elemente sind die Zentrumselemente. Das heißt, in Wirklichkeit schauen wir hier auf n geschnitten mit dem Zentrum von G. Okay. Damit wir die Notation vom Lemma 1,36 haben, sei jetzt noch ordentlich. Omega, die Menge n, also n bei der Untergruppe, aber wir betrachten es jetzt mal kurz als Menge auf der Spielgrund. Und dann haben wir die Notation aus dem Effektpunktlemma und wissen, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch p teilbar sein muss. Nämlich für Primteiler. Und das gilt in beliebigen Gruppen. Die müssen nicht arbeitsch oder zyklisch oder sonst was sein. Das geht immer. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Der Trick ist natürlich wieder eine Gruppenoperation. Wir führen eine Menge ein,
Tupel entstehen Gruppenelemente. Dann überlegen wir uns Eigenschaften dieser Tupel und dann definieren wir eine Wirkung von einer Gruppe, die wir uns dann gleich noch angucken, auf der Menge dieser Tupel. Das heißt, wir permutieren diese Tupel lustig rum, gucken, was passiert. Und dann versuchen wir eine Situation herzustellen, in der wir das P-Fixpunktlemma anwenden. Das ist jetzt der Plan. Zuerst kommt die Menge Omega. Das soll sein, die Menge aller P-Tupel. P-Tupel, P ist unsere Primzahl. Das heißt, sie sehen jetzt einfach so aus. P1, G2 und so weiter bis G-Index P. Wir nehmen uns immer P-Gruppenelemente her, schreiben hier in ein Tupel und es gibt keine weitere Voraussetzung. Die können gleich sein, die Elemente verschieden, völlig egal. Erstmal. Und jetzt kommt eine Einschränkung. Wir wollen, dass das Produkt aller Einträge in diesem Tupel das neutrale Element der Gruppe ergibt. Das ist die einzige Einschränkung. Hier ist ein langweiliges Element aus Omega. Schreiben Sie einfach P mal das Einzelelement der Gruppe hin. Das ist erlaubt. Als Produkt kommt das Einzelelement der Gruppe raus. Das ist langweilig, aber liegt dran. Das heißt, Omega ist schon mal nicht leer. Das ist gut. Elements ersten Stelle, da kann ich machen, was ich will. Und jetzt ist die Frage, was ist an der letzten Stelle? Wie viel Auswahl habe ich denn noch? So, wir sind jetzt erstmal gekommen bis hier. Das sind die ersten vier minus 1 Stellen. Und jetzt mal etwas für die letzte Stelle. Wie viel Auswahl habe ich da?
Genau, eine Auswahl, weil es gibt immer ein eindeutig bestimmtes Ergebnis.
Jawohl! Genau so ist es. Wenn ich einmal die hier vorne hingeschrieben habe, dann muss ich hier ein ganz bestimmtes Gruppenelement hinschreiben, nämlich das Inverse von dem Produkt der ganzen anderen. Ansonsten klappt das nicht und Inverse sind eindeutig bestimmt. Danke. Das heißt, ich brauche hier gar keinen weiteren Faktor hinschreiben. Das ist einfach nur 1. Das heißt, hier sehen wir Anzahl der Elemente in der Gruppe hoch p minus 1 Möglichkeiten für die Menge Ordnung. Wunderbar. Und jetzt müssen wir noch eine Wirkung definieren. Jetzt möchte ich mir angucken, wie man diese Tupel sozusagen manipulieren kann, so dass das, was rauskommt, immer noch in der Menge Omega liegt. Na, und dazu müssen wir wieder die gleiche Idee wie gerade angucken. Ich mache hier mal so einen mini Schmierzettel. Stellen wir uns für den Moment vor, P wäre 3 und wir hätten den ersten Triple, A, B, C. Wir haben uns überlegt, C muss dann das Inverse sein von A mal B. Das heißt, ich könnte auch dieses Tupel bilden, C, A, B, denn C ist ja immer noch das Inverse von A mal B, das heißt, das Produkt ergibt immer noch das zentrale Element. Und jetzt sehen Sie, wie der Hase läuft. Sie können da einfach so lustig rumpermutieren. B, C, A würde auch funktionieren. Denn B ist das Inverse von C mal A. Sonst wäre das ja nicht in der Menge. Das heißt, B ist das Inverse von C mal A. Das heißt, so können Sie da rumtauschen. Sie dürfen nicht unbedingt die Reihenfolge verändern. Also, wie die aufeinander folgen. Aber Sie dürfen sozusagen einen Zyklus anwenden. Und die dürfen alle in der gleichen Weise einen Platz weiter rutschen. Das ist eine Möglichkeit, wie man auf der Menge Omega operieren kann. Das heißt, man permutiert hier schön zyklisch die Einträge. Bei 3 kann man jetzt noch ziemlich gut sehen, was da passiert und was erlaubt ist. Und diese Art der Permutation wollen wir uns jetzt angucken. Ganz speziell wollen wir uns diese Zyklen angucken, die genau das tun, was wir hier gerade beschrieben haben. Nämlich, dass alle immer einen Platz weiter rutschen. Ein solcher Zyklus hätte, wenn man ihn sich vorstellt, wie in der symmetrischen Gruppe, das heißt dieser Zyklus, der A auf B, B auf C und C auf A wirkt, auf den Platz, wäre sozusagen der Zyklus 1, 2, 3 in unserer Vorstellung. Wir haben P Plätze, alle rutschen immer einen weiter beim ersten Mal, das heißt ein solcher Zyklus, der das macht, hat auch nur P. Wir finden also, darauf wollte ich hinaus mit diesem ganzen Vorgehen, wir finden in der vollen symmetrischen Gruppe auf Omega, also in der Menge aller Permutationen, da finden wir ein Element der Ordnung P, das einfach Folgendes macht. Es schnappt sich ein Element aus Omega und verändert es, indem einfach jeder Eintrag einen Platz weiter rutscht und der letzte kommt nach vorne. So eine Permutation von Omega gibt es und diese Permutation hat Ordnung P. Denn wenn man P mal dieses Weiterrutschen gemacht hat, sehen alle Elemente wieder so aus wie vorher. So, das war jetzt der Witz und das schreiben wir uns hin. Sei X aus der symmetrischen Gruppe auf Omega, und das schreibe ich nochmal als Erläuterung hin, was das ist. Das heißt, aus der Menge aller Permutationen, oder aus der Gruppe aller Permutationen von Omega, ist A1, A2. hoch x, so wie immer. A1, A2 und so weiter bis AP hoch x, also das Bild unter der Wirkung von dieser Permutation x, soll sein, das, was wir gerade geklärt haben, A1 rutscht einen weiter, AP kommt nach vorne, das heißt, wir bekommen AP, A1, A2 und so weiter, und an der letzten Stelle steht jetzt AP-1. Wenn wir das so definieren, für jedes Omega aus Omega, also für jedes solche Tupel, dann bewirkt x tatsächlich eine Permutation der ganzen Menge. Das liegt also wirklich hier drin. Wir haben es auch klar gemacht, gerade warum. Diese Eigenschaft, dass das Produkt über die ganzen Einträge 1 das gleiche erhalten. Und wir wissen auch, dass wenn man x p mal nacheinander ausführt, dass dann nichts gemacht wird. X hoch p ist die identische Abbildung auf Omega. Denn dann rutschen wir ja insgesamt p mal einen Platz weiter, am Ende ist alles wie vorher. Das heißt jetzt aber, dass wenn wir die von x erzeugte zyklische Gruppe in dieser großen symmetrischen Gruppe betrachten, bezüglich interner Ausführung von Abbildung natürlich, dass wir dann eine Untergruppe haben von dieser großen symmetrischen Gruppe, die Ordnung g hat. Wir wollen hinaus auf eine Untergruppe von g, die Ordnung g hat, da sind wir noch nicht, aber wir haben jetzt eine Untergruppe dieser symmetrischen Gruppe gefunden, der Ordnung p, bei der wir genau verstehen, was sie tut. Und auf die können wir das p-Fixpunktlemma anwenden, denn da geht es ja um eine Menge, auf der eine p gefunden wird. Das haben wir jetzt hingekriegt. Eine Nummer, 1,36. Dazu brauchen wir noch die Menge der Fixpunkte. Wir brauchen dieses Delta. Was war nochmal Delta immer bei dieser Anwendung? Delta war die Menge der, ich sag mal, globalen Fixpunkte, also der Elemente aus Omega, die von jedem Element aus der wirkenden Gruppe festgelassen werden. Das ist eine zyklische Gruppe. Das heißt, wenn man fest bleibt unter x, wenn man es einmal anwendet, dann bleibt man unter der ganzen Gruppe fest. Delta besteht also einfach nur aus denjenigen Elementen aus Omega. Und ich kürze das jetzt mal ab. Omega aus Omega mit der Eigenschaft Omega hoch x gleich Omega. Wenn das erfüllt ist, dann gilt diese Gleichheit für alle Elemente aus dieser zyklischen Gruppe, denn x erzeugt die. Das heißt, das ist das, was auch im Fixpunktlemma das Delta ist. Und nun wissen wir, die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta ist durch p. Soweit so gut. Was ist noch durch P teilbar? Wir machen es wieder wie vorhin. Diese Differenz ist durch P teilbar. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was anderes sehen, was durch P teilbar ist. Mir fällt da spontan die Mächtigkeit von Omega ein. Hier steht sie noch. Die Mächtigkeit von Omega ist eine Potenz der Mächtigkeit der Gruppe G. Und die Mächtigkeit der Gruppe G, also die Gruppenordnung, die ist durch P teilbar. Denn wir haben P als Teil der Gruppenordnung hergenommen am Anfang. Das heißt, P teilt das, dann teilt P natürlich auch jede Potenz davon. Also die Mächtigkeit von Omega. Das heißt, das ist durch P teilbar, die Differenz ist durch P teilbar, dann muss auch wieder die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar sein. Thank you. irgendwas im Delta finden. Das heißt, ich muss nur irgendwie hinfügen, dass Delta nicht die leere Menge ist. Könnte es theoretisch sein, dann wäre die Mächtigkeit 0, 0 ist durch P teilbar, kein Problem. Irgendwie müssen wir hinkriegen, dass Delta nicht die leere Menge ist. Gesundheit. Ja, können wir das irgendwie herstellen? Wir haben doch hier zum Beispiel ein Element gefunden, da steht immer die 1 der Gruppe. Das ist ein Element aus Omega. Was passiert damit, wenn man x drauf loslässt? Naja, x nimmt jede Stelle und rückt sie ein weiter, aber wenn die Stelle immer das gleiche Element ist, dann passiert ja gar nichts. Das heißt, x lässt das fest. Das heißt, wir haben jetzt schon, dass Delta nicht die leere Menge ist. Wenn allerdings alle Elemente aus Delta so langweilig aussehen, hilft uns das für die Frage, die wir beantworten wollen, nicht wirklich weiter. Das heißt, wir müssen noch ein kleines bisschen mehr tun. Zusammen, was wir schon haben. Die Mächtigkeit von Delta ist durch P teilbar und sie ist nicht 0, das heißt, sie ist mindestens 1 und P ist eine Primzahl. Wenn etwas durch eine Primzahl teilbar ist, dann ist es auch nicht 1. Das heißt, es muss jetzt mindestens 2 sein. Wieder können wir genauso argumentieren wie vorhin. In Delta muss außer diesem Element, was wir schon kennen, noch irgendwas anderes liegen. Und wie unterscheidet sich ein Tupel von diesem Tupel? In dem an irgendeiner Stelle etwas steht, was nicht das Einzelelement ist. Richtig? Sonst wäre es nämlich dasselbe, was hier steht. Aha. Nun wissen wir, das ist ja schon, da P prim ist, insbesondere mindestens 2, ist auch die Mächtigkeit von Delta mindestens 2. Es existiert also ein, nennen wir es mal Delta, aus Delta, Gesundheit, so, dass Delta nicht dieses Element ist, was nur die 1 da stehen hat. Gut, wenn Delta also aus der Menge Omega kommt und nicht überall 1 stehen hat, dann muss da irgendwo was anderes stehen. Sei A aus der Gruppe B so, dass A im Tupel Delta vorkommt. Ich schreibe einfach nur, es kommt davor und es soll nicht 1 sein. Damit meine ich, an irgendeiner Stelle des Tupels steht A. So was gibt es, das haben wir uns gerade überlegt. Und jetzt kommt wieder die Menge Delta. Jetzt müssen wir einfach nochmal genau hingucken. Wie sehen solche Tupel aus, wenn die bei dieser Wirkung von x nicht verändert werden? Was macht x nochmal? X rutscht mit jedem Element immer einen Platz weiter. Wenn ein Tupel sich dabei nicht verändert, dann geht das doch nur, wenn die Tupeleinträge vorher schon alle gleich gewesen sind. Denn zwei Tupel sind genau dann gleich, wenn alle ihre Einträge jeweils an der entsprechenden Stelle gleich sind. Wenn also ein Tupel, nachdem alles einen Platz weitergerutscht ist, immer noch genauso aussieht wie vorher, dann kann beim Weiterrutschen sich nicht verändert haben, welches Element da steht. Das heißt, die Elemente müssen an jedem Platz das Gleiche, die gleichen gewesen sein. Wir wissen also über die Leute aus Delta, dass sie an jedem Eintrag des Tupels immer genau dasselbe Gruppenelement stehen haben. Dieses A, was hier einmal vorkommen soll, mindestens einmal, muss in Wirklichkeit an jeder Stelle stehen. Aus Delta in Delta folgt könnte es kein Fixpunkt sein unter x. Aber Moment mal, die Leute aus Delta kommen alle auch aus Omega. Und in Omega gab es eine Bedingung, was da erfüllt sein sollte. Und die Bedingung war, dass wenn man die Tupeleinträge alle miteinander multipliziert, dass dann das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Wenn man hier die Einträge alle multipliziert, dann kriegt man a mal a mal a und so weiter bis hinten und man hat das insgesamt p mal, das heißt, es kommt raus a hoch p. Und jetzt sind wir fertig. Wir haben nämlich jetzt durch diese clevere Operation ein Gruppenelement gefunden, a. Das Element a ist nicht das 1-Element, aber wenn man es mit sich selbst p mal verknüpft, dann kommt das 1-Element der Gruppe raus. Das heißt, A ist ein Element der Ordnung P in unserer Gruppe G. Und das war's, das wollten wir. Wir wollten ein Element der Ordnung P finden, insbesondere haben wir eine Untergruppe der Ordnung P, nämlich die davon erzeugte. Und das war das, was wir im Satz gerne beweisen wollten. Freuen. Wir wissen jetzt für alle Gruppen, für alle endlichen Gruppen immer dann, wenn wir einen Primteiler haben der Gruppenordnung, dann finden wir auch tatsächlich eine Untergruppe, deren Ordnung diese Primzahl ist. Wir finden sogar ein Element, dessen Ordnung diese Primzahl ist. Das ist wunderbar, das wussten wir vorher nicht. Vorher wussten wir nur umgekehrt, die Ordnung eines Elements muss ein Teiler der Gruppenordnung sein. Und jetzt wissen wir bei Primzahlen, dass es da auch andersrum klappt. Na gut. Primzahlen sind also anscheinend besonders. Primzahlen als Teiler der Gruppenordnung ermöglichen Dinge, die man bei allgemeinen Teilern so nicht hinkriegt. Gerade heute Morgen habe ich noch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und das ist das, was uns jetzt motivieren sollte, zu versuchen, möglichst große P-Potenzen der Gruppenordnung uns anzuschauen und dazu passende Untergruppen zu finden. Anscheinend sind Primzahlen ja besonders. Und genau das macht der Satz von Sylow. Der Satz von Sylow garantiert uns, dass wir für Primzahlpotenzen, die die Gruppenordnung teilen, tatsächlich Untergruppen mit dieser Ordnung finden. Und die ganz großen davon, das sind die sogenannten P-Sylow-Untergruppen. Und die kommen jetzt. Unsere Primzahl und jetzt nehmen wir uns eine natürliche Zahl oder 0, k her, und p hoch k soll die größte Potenz von p sein, die noch die Gruppenordnung teilt. Was ist los, wenn k gleich 0 ist? Na, das ist einfach der Spezialfall, dass die Primzahl p die Gruppenordnung überhaupt nicht teilt. Denken Sie an die S3, die hat Ordnung 2 mal 3, wenn jetzt die Primzahl 5 ist. Außer 5 hoch 0, also 1, gibt es keine Potenz von 5, die die Ordnung von dieser Gruppe, also 2 mal 3, teilt. Das heißt, deshalb muss man erlauben, wenn man das so formuliert, dass hier auch mal 0 steht. Und ansonsten bleiben wir bei 2 mal 3. Die größte 2-Potenz wäre dann 2 hoch 1, die größte 3-Potenz wäre 3 hoch 1. Das heißt, dann wäre immer das k einfach 1. Weitere Beispiele können wir uns später überlegen. Jetzt erstmal eine Untergruppe, deren Ordnung genau p hoch k ist, also genau diese größtmögliche Potenz von p, die man noch in der Gruppenordnung sehen kann. Eine solche Gruppe heißt P-Sylow-Untergruppe. Und dass es die gibt, müssen wir uns gleich erst noch überlegen. Aber so heißen die. Mit P, Syl, uns für was gibt. Und nicht nur das, wir klären auch noch ganz, ganz viele ganz tolle Eigenschaften. Und das ist deshalb, naja, das ist noch so ein bisschen cool. Ich mache das und dann ist im Bereich der Algebra-Vorlesung die Gruppentheorie so gut wie zu Ende. Man macht das, man macht ein paar Beispiele, okay. Und dann möchte ich eigentlich weinen, denn Gruppentheorie fängt hier erst an. Historisch war der Satz von Sylow wirklich ein einschneidendes Erlebnis der Gruppentheorie. Ab dann konnte man nämlich anfangen, gewisse Argumente zu machen, die vorher überhaupt nicht funktioniert hätten. Man hatte die Handwerkszeug einfach. Es ist also schade, dass wir ausgerechnet da aufhören, aber der Satz ist so wichtig, dass man ihn unbedingt besprechen muss. Und dazu habe ich was vorbereitet. Da können Sie schon mal draufschauen, während ich die Tafel wische. Wir brauchen Platz. Der Beweis, der wird jetzt ein bisschen dauern. Und die Idee ist wieder Operation, Gruppenoperation. Viele Tricks, die wir schon kennen, werden Sie gleich nochmal wiedersehen. Gut, ich hoffe, das erscheint dann gleich. Die Frage ist, womit? Ich benutze mal meinen Schal. Vielleicht so. Naja, Moment. Nein, ich denke so einigermaßen. Das ist Satz 1,39. Das ist der berühmte Satz von Sylow. Was sagt uns der Satz von Sylow? Na, erstmal sagt er uns, es gibt P-Sylow-Untergruppen. Egal, was die Gruppe ist, egal, was die Primzahl ist, solange alles endlich ist, gibt es immer P-Sylow-Untergruppen. Weiterhin wissen wir noch, dass die P-Sylow-Untergruppen sozusagen die maximalen Elemente in der Menge aller P-Untergruppen sind. Oder anders gesagt, jede P-Untergruppe von G liegt in einer P-Sylow-Untergruppe. Dann wissen wir noch mehr. Alle P-Sylow-Untergruppen sind in G konjugiert. Oder anders gesagt, wenn ich eine P-Sylow-Untergruppe habe, also eine Untergruppe mit dieser großen Ordnung und noch eine, dann finde ich ein Gruppenelement, das mir die eine auf die andere konjugiert. Warum das toll sein sollte, okay, das ist eine andere Vorlesung. Und schließlich kann man auch noch die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen, na, vielleicht nicht konkret ausrechnen, aber man kann einschränken, was es da für Möglichkeiten gibt und das hilft häufig schon sehr weiter. Die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen ist nämlich immer kongruent zu 1 modulo P. Und hier steht noch eine Ergänzung. Die Möglichkeiten, die es gibt, wie viele P-Sylow-Untergruppen unsere Gruppe hat, sind ganz stark eingeschränkt dadurch, dass es einerseits Teiler sein müssen der Gruppenordnung. Es müssen Teiler sein, die nicht nur die Ordnung von G teilen, sondern sogar die Ordnung von G geteilt durch diese größte P-Potenz. Das ist also nochmal viel weniger, was da in Frage kommt. Und gleichzeitig müssen diese Teiler noch kongruent zu 1 sein mod P. In den Beispielen wird klar, wie schwierig oder einfach es ist, dann daraus irgendwas zu schlussfolgern. Bei kleinen Gruppen kommt dann da häufig an der Stelle schon raus, die einzige Möglichkeit ist der Teiler 1, es gibt nur eine Sylow-Untergruppe für diese spezielle Primzahl. Aber längst nicht immer. Gerade bei der Primzahl 2, da kommen ja dann erstmal alle ungeraden Teiler der Gruppenordnung in Frage, da kann durchaus ganz viel Unterschiedliches passieren. Wir werden das später erleben an Beispielen. Erstmal beweisen wir den Satz. Ich habe schon gesagt, der Witz ist Gruppenoperation und wir gehen ganz langsam vor in mehreren Schritten. Zuerst versuchen wir die Existenz zu klären und zwar indem wir Folgendes tun. Wir suchen mal in der Gruppe nach P-Untergruppen. Wenn es da überhaupt keine gibt, also außer der trivialen Untergruppe, die nur das 1-Element enthält, okay, dann nehmen wir eben einfach die triviale Untergruppe, die nur das 1-Element enthält. Wenn es aber noch größere P-Untergruppen gibt, dann versuchen wir uns da eine auszusuchen, die so groß ist wie möglich, und damit meine ich, dass die nicht in einer noch größeren P-Untergruppe enthalten ist. So was suchen wir uns. Und eine solche Untergruppe nennen wir P. Das heißt, in der Menge der P-Untergruppen ist es in gewisser Weise ein maximales Element bezüglich Inklusion. So ist das zu verstehen. Und dann soll H der Normalisator von P sein. Jetzt wische ich noch ein bisschen mehr, während Sie das verdauen. Und dann fangen wir gleich an, mit P und mit H zu argumentieren. Die man in der Gruppenordnung sieht, muss schon in der Ordnung dieser Untergruppe P stecken. Das wird der Trick. Wir zerlegen die Gruppenordnung in mehrere Stückchen und versuchen möglichst oft zu sehen, dass irgendwas teilerfremd ist zu P. Schlüssel dafür wird sein der Satz von Lagrange. Hier ist der erste Schritt. P teilt nicht den Index von P in H. Das ist das erste Stückchen, von dem wir uns klar machen, dass es teilerfremd zu P ist. Formel uns am Anfang überlegt. Wenn wir so ein Produkt haben und wir wollen ausrechnen, wie viele Elemente darin sind, dann nehmen wir einfach Anzahl der Elemente hier mal Anzahl der Elemente da, geteilt durch Anzahl der Elemente im Schnitt. Aber alles, was hier vorkommt, sind P-Potenzen. Das heißt, die Anzahl der Elemente hier in diesem Produkt ist auch eine P-Potenz. Deswegen ist das eine P-Untergruppe von H. Aber P liegt da drin. Und P war so gewählt, dass P möglichst groß sein sollte mit der Eigenschaft, eine P-Untergruppe zu sein. Das heißt, das hier kann jetzt nicht noch größer sein. Aber die einzige Möglichkeit, wie das nicht noch größer werden kann, ist, dass x in Wahrheit schon in P lag.
Und dieser Widerspruch zeigt die Aussage in 1. Der Index von P in H
es nicht durch klein p teilbar. Erster kleiner Zwischenschritt geschafft. Weiter geht's mit Zwischenschritt 2. Hier kommt der nächste Index, der von h in g, und wir zeigen, dass der auch nicht durch p teilbar ist. Oh nein, jetzt habe ich da schon den Witz verraten. Nein, 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 nein. Ich wollte es doch ein bisschen spannend machen. Das steht da deshalb, damit man sieht, dass das eine Operation ist, so wie in der Definition von Operationen. Okay, ergibt es Sinn? Sie haben, glaube ich, gefragt, ist das okay? Gut, sehr schön. haben, wenn G mal X und G die gleiche Nebenklasse von H repräsentieren, dann muss das eine mal das Inverse vom anderen in H liegen. Ich nehme einfach jetzt von rechts G hoch minus 1 mit dran, dann sieht man, G mal X mal G hoch minus 1 liegt in H. G mal X mal G hoch minus 1 liegt in H. Das ist einfach das Konjugierte von X unter G hoch minus 1. Und X kommt aus P, das heißt, X ist ein P-Element. Jedes Konjugierte eines P-Elements ist ein P-Element, denn Konjugation ist ein Gruppenautomorphismus, der verändert also die Ordnung von Elementen nicht. Ein P-Element bleibt nach Konjugation ein P-Element. Aha, jetzt steht hier also so ein Kerlchen, das kommt aus H und ist ein P-Element. Und dann sagt uns Stern da oben, dass das Element hier in Wirklichkeit schon in P liegen muss. Man liegt im Normalisator einer Untergruppe genau dann, wenn man bei Konjugation die Elemente aus dieser Untergruppe wieder in die Untergruppe hinein abbildet. Und genau das macht dieses G, oder G um minus 1 besser gesagt, bei Konjugation mit X und zwar mit jedem X aus P. Das bedeutet, G um minus 1 liegt in Wirklichkeit im Normalisator von G und das war H. Und wenn G um minus 1 da drin liegt, dann auch G, denn das sind ja alles Gruppen. Fazit aus diesen zwei Zeilen. Die einzige Möglichkeit, wie wir einen Fixpunkt haben können, ist, dass der Repräsentant E, den wir hernehmen, in Wirklichkeit schon aus H gekommen ist. Das heißt, der einzige Fixpunkt ist H selber. Andere gibt es nicht. Gibt es nur eine, die als Fixpunkt in Frage kommt, und das ist H selber. Delta hat also genau ein Element. Hier oben können wir also stattdessen schreiben, Mächtigkeit von Omega minus 1. Nun ist die Mächtigkeit von Omega minus 1 durch P teilbar. Und P ist eine Primzahl, also mindestens 2. Wenn irgendwas minus 1 durch P teilbar ist, dann ist das irgendwas nicht durch P teilbar. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, war Omega genau die Menge der Nebenklassen von H in G. Die Mächtigkeit von Omega ist also genau dieser Index von H in G. Das ist das, was in 2 steht. Wir haben jetzt gezeigt, dass es wirklich nicht durch P teilbar. Wunderbar, jetzt haben wir schon einen Riesenschritt geschafft. Ach, das passt eigentlich hier hin. Das ist der nächste Trick, der, den ich schon angekündigt und ein bisschen verraten habe. Zweimal Lagrange. Und zwar folgendermaßen. Zuerst benutzen wir die Untergruppe H. Mit dem Satz von Lagrange ist dann die Ordnung von G dasselbe wie die Ordnung von, na, ich mach's mal von links nach rechts, also erstmal Index von H in G mal Ordnung von H. Das war einmal Lagrange. Jetzt kommt nochmal Lagrange, angewandt kurz davor gezeigt. Das heißt, alles, was an P-Potenz in der Ordnung von G drinsteckt, muss hier drin sein. Okay? Weil P eine Primzahl ist. Der Faktor P kann sich nicht irgendwie so quer drin verteilen. Wenn der Faktor 6 wäre, könnte man sagen, okay, 6 teilt nicht das und auch nicht das, aber 2 teilt das und 3 teilt das, also steckt insgesamt die 6 da drin. Bei Primzahlen geht das nicht. Bei Primzahlen ist es wirklich entweder oder. Wenn die Primzahl hier nicht drinsteckt, dann muss die volle P-Potenz hier in der Ordnung von P sein. Das ist eine Variante des Arguments, wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, teilt sie einen der Faktoren. Das war's. Das war Teil 1. Es gibt P-Pseudo-Untergruppen. Wir haben gerade sozusagen eine gefunden. Ich freue mich. So, jetzt wischen wir gleich eine Runde und gucken, wie es weitergeht. Denn das war ja erst der erste Teil des Satzes. Dass jede P-Untergruppe in einer P-Pseudo-Untergruppe liegt, haben wir nebenbei mitbewiesen. Denn jede P-Untergruppe liegt in einer P-Untergruppe, die maximal ist bezüglich Inklusion. Und von denen haben wir gerade gezeigt, dass das die P-Pseudo-Untergruppen sind. Also, wunderbar. Dann können wir uns jetzt um Aussage 2 kümmern, nämlich, dass die alle konjugiert sind. Jetzt muss ich einmal spicken. Irgendwas steht da noch. Bla bla bla. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ach ja, Rest an der Tafel. Dann lasse ich das hier so liegen. So, wir wollen jetzt 2 zeigen. 1 haben wir erledigt. 3 machen wir später auch. Einige dieser Sachen, die beweisen sich dann quasi so nebenbei mit. Ich weise dann immer darauf hin, was gerade los ist. Und ich glaube, es kommt keine wesentlich neue Idee. Alles, was so an Techniken da reinging, haben wir jetzt am Anfang des Beweises schon gesehen. Wir behalten mal unser P. Und wir behalten auch H, glaube ich. Genau, H wollen wir auch behalten. Müssen wir zeigen, dass wenn wir je 2 P-Untergruppen hernehmen, 2 P-Pseudo-Untergruppen, dass sie dann konjugiert sind. Es genügt natürlich zu zeigen, dass wenn wir eine feste P-Pseudo-Untergruppe aussuchen und festhalten, dass dann alle P-Pseudo-Untergruppen von G zu dieser einen besonderen P-Pseudo-Untergruppe konjugiert sind. Denn wenn das geht, dann kommen wir von jeder zu jeder. Also überlegen wir uns einfach, alle P-Pseudo-Untergruppen von G sind konjugiert zu diesem besonderen P, das wir uns am Anfang hergenommen haben. Ah, was ich glaube ich nicht eingeführt habe vorhin, war die Menge der P-Pseudo-Untergruppen, die sieht so aus. Das hätte ich vorhin direkt dazu sagen sollen. Notation. Vorher war das ein bisschen komisch, da wussten wir noch nicht, ob diese Menge überhaupt nicht leer ist. Aber jetzt wissen wir das. Das hier ist die Notation für die Menge der P-Pseudo-Untergruppen von G. Ich glaube, ich habe nur die Abkürzung erklärt. Da oben kommt das schon vor. So, jetzt kann ich das mit ganz gutem Gewissen nochmal benutzen. Wir nehmen jetzt noch eine hier. Noch eine weitere P-Pseudo-Untergruppe. Puh. Gesucht ist ein kleines G auf G, das bei Konjugation P auf Q abbildet. Das wollen wir gerne haben. Und die Idee ist, wieder die Wirkung auf einer Menge, und zwar ist das Omega sogar dasselbe, was wir vorhin schon mal hatten. Sei wieder Omega, die Menge der Nebenklassen von H. G, das behalten wir einfach, aber diesmal verändern wir die Operation ein bisschen. Wir nehmen diesmal nicht P durch Multiplikation von rechts, sondern wir nehmen Q. Ja.
Ist das P-Interpretation S oder ist das P, welches P?
Die Länge der Klausuruntergruppen bezieht sich immer auf eine Primzahl p. Dementsprechend bezieht sich auch das auf genau eine Primzahl p. Zum Beispiel schreibe ich, wenn ich konkret sein möchte, Syl 2 von g, dann meine ich die Menge aller zwei Syl-Untergruppen von g. Andere Primzahlen kommen erst dann vor, wenn ihre Primzahl da steht. Okay? Noch mehr Fragen zu der Notation? Gut, dann machen wir mit der Operation weiter. Omega so wie vorher, aber die Wirkung ist anders. Jetzt mal nehmen wir Q. Schreibe ich nicht nochmal hin, weil es wirklich genauso aussieht wie vorhin, aber ich mache jetzt Q. Und die Idee ist wieder genau wie vorhin, dass wir das Präfixpunktlemma anwenden. Und die Menge der Fixpunkte, ich nenne die mal Delta Strich, bezieht sich jetzt halt auf dieses Q. Ist Delta Strich definiert als Menge der Fixpunkte hierfür, also die Menge aller H mal G, wobei G aus G kommt und für alle Y aus Q ist H mal G mal Y dasselbe. Können wir wieder den Fixpunkt machen. Das heißt, Lemma 136 liefert wieder, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von diesmal Delta Strich durch P teilbar ist. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen mehr Informationen als vorhin. Die Mächtigkeit von Omega ist immer noch der Index von h in g und der ist immer noch nicht durch p teilbar. Das heißt, das hier vorne ist nicht durch p teilbar, die Differenz von diesen beiden Leuten aber schon. Insbesondere ist das hier nicht durch p teilbar, denn wenn es es wäre und die Differenz ist ja auch durch p teilbar, müsste auch das durch p teilbar sein. Können wir uns ja mal Y aus Q hernehmen. Dann gilt nach der Wahl von Delta als Fixpunkt, dass das invariant ist bei der Wirkung von Y. Das heißt H mal G mal Y gleich H mal G. Und jetzt können wir wieder genau wie vorhin diesen Trick benutzen, dass zwei Gruppenelemente die gleiche Nebenklasse repräsentieren, wenn das eine mal im Wert des anderen da drin liegt, in der Untergruppe. Führe ich jetzt nicht im Detail vor, sondern ich mache einfach wieder G mal Y mal G hoch minus 1 liegt in H. erinnere nur an das, bei dieser Eigenschaft Stern. Alle P-Elemente aus H liegen in P. Das hier ist ein P-Element aus H. Es liegt also in P. Stern ergibt G mal Y mal G hoch minus 1 in P. Jetzt formen wir das um. Und zwar möchte ich jetzt nochmal die Konjugationsabbildung draufwerfen, und zwar diesmal mit G. Dann multipliziere ich von links mit G hoch minus 1 und von rechts mit G. Hier kürze ich dann alles weg, Y bleibt übrig und hier kriege ich das Konjugierte von G. Es folgt jetzt also, Y liegt in P konjugiert mit G. Hatte das, was wir da gerade gerechnet haben, irgendwas mit der Wahl von Y zu tun? Nö, nicht wirklich. Wir brauchten nur, dass das aus Q kommt. Und selbst das haben wir nur gebraucht, weil wir wissen wollten, dass Y ein P-Element ist. Ansonsten war da überhaupt nichts dabei. Egal, welches Y wir uns schnappen, es wird immer in P hoch G liegen. Und zwar immer für das gleiche G. Denn dieses G haben wir uns gewählt, bevor wir überhaupt mit Y schnappen. Dies gilt für alle Y aus Q. Also ist in Wirklichkeit schon ganz Q enthalten in P hoch G. Ich mache mal ein Teilmengezeichen. Wie groß ist Q? Na, Q ist eine P-Pseudo-Untergruppe, das heißt, die Ordnung von Q ist die größte P-Potenz, die in der Gruppenordnung, die da reinpasst. P ist eine P-Pseudo-Untergruppe, das heißt, hat die gleiche Ordnung. Konjugation ändert die Ordnung von Untergruppen nicht. Das heißt, P hoch G ist auch eine P-Pseudo-Untergruppe. Das heißt, Q und P hoch G haben die gleiche Ordnung, die gleiche Anzahl an Elementen. Wenn dann das eine in der anderen drin liegt und wenn alles endlich ist, dann müssen diese beiden Mengen gleich sein. Das heißt, dann bezeichnet Q gleich P hoch G.
Ja, das ist jetzt ein Klacks, wir sind fast fertig. Thank you.
dann fertig. Zumindest mit den Aussagen 1 bis 3. Was wir uns dann noch kurz überlegen müssen, ist die Aussage, die ganz unten steht, mit den Möglichkeiten für die Anzahl der Hylogruppen. Aber das fällt alles nebenbei ab, da müssen wir uns überhaupt nicht mehr anstrengen. Gut, wie könnte man darauf kommen? Die Gruppe G bildet bei Konjugation immer Untergruppen auf Untergruppen der gleichen Ordnung ab. Das heißt, wenn ich eine Persylogruppe habe und bilde die per Konjugation ab, kommt immer wieder eine neue Persylo-Untergruppe raus. Diese Wirkung ist transitiv, das steht in 2. Das heißt, anders gesagt, G wirkt per Konjugation transitiv auf der Menge aller Persylo-Untergruppen. Thank you. hochrechnet, diese Anzahl haben will. Manchmal ist es ziemlich einfach, diesen Index zu bestimmen. Und dann hilft es, wenn man das nicht vergisst. Das steht im Satz so explizit nicht drin, es steht versteckt drin. Aber ich möchte, dass Sie das einfach zitieren können. Dann nehmen Sie diesen Zusatz. Im Beweis kam es die ganze Zeit vor, rauf und runter. Nochmal, der Grund dafür ist einfach nur Bahnlänge gleich Statisator. Wir sehen mehrere Anwendungen davon. Und das erste Beispiel möchte ich sehr ausführlich machen. Deswegen mache ich es nicht jetzt, sondern am Donnerstag. Bis dann!